SR2 Kulturradio. Hörspielzeit.
Dazu begrüßt sie Annette Kühermeier. Der Autor unseres Hörspiels heute genießt in Frankreich hohes Ansehen. Hierzulande ist er nur Eingeweihten bekannt. Die Rede ist von Fabrice Melchior. 1972 in Savoyen geboren, hat Melchior schon um die 50 Theaterstücke und Hörspiele geschrieben für Kinder und Erwachsene. 2003 wurde er von der französischen Autorengesellschaft SACD mit dem Preis fürs beste Hörspiel ausgezeichnet. 2008 erhielt er den Theaterpreis der Académie Française für sein Gesamtwerk. Und das sind längst nicht alle Ehrungen, die Melchior für sein dramatisches Schaffen bekommen hat. Gleich gibt es ein Wiederhören mit seinem Stück »Der Gesichtswäscher«. Der SR ließ es 2004 ins Deutsche übersetzen und als Hörspiel produzieren. Guntram Bratia spielt darin den jungen Börsenmakler Samuel Simorg. Er hat sich verspekuliert und mit Job und Besitz auch gleich seine Freunde verloren. Doch Simorg versucht das Beste aus der Arbeitslosigkeit zu machen, also sein Leben anders einzurichten. Zum Beispiel, indem er Autos stiehlt. Naja, genauer gesagt, er leiht sie sich aus, putzt und poliert, um die Autos dann unerkannt den Besitzern zurückzubringen. Während er die Autos in seiner Garage wienert, denkt er über sein Leben nach. Ich wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung mit »Der Gesichtswäscher«. Die Möglichkeit zum Weiter- oder Nachhören gibt es nach der Sendung im Internet auf sr2.de.
Der Gesichtswäscher. Hörspiel von Fabrice Melchior. Aus dem Französischen von Almut Lindner.
Das Gesicht bankrott. Schöner Schlitten. Sehr schöner Schlitten. Sicher hängst du an ihm. Du hast immer schon einen guten Geschmack gehabt, Emmeline. Ich habe gesagt, kaufen.
Kaufen?
Hätte aber verkaufen sollen. Ich habe gesagt, hab alles Nötige, kann kaufen, eine ganz sichere Sache. Ich habe den Brieföffner aus Ebenholz geschwungen, habe auf die Uhr geschaut, ohne mir die Zeit zu nehmen, sie abzulesen. Ich habe den Ziegenmelker gesehen. Ich habe ihn gesehen. Sofort den Hörer eingehängt, sofort den Brieföffner hingelegt. Ein Flash von einer halben Sekunde. Sein Leben ändern. Daran muss man sich gewöhnen. Eine neue Adresse ist schon ein Krampf. Aber ein neues Leben? Stell dir das vor. Ich kann's noch nicht. Nicht immer. Ich habe gesagt, kaufen. Das sage ich 100 Mal am Tag. Wie wenn man sich über Kreuzschmerzen beklagt. Das ist meine Art zu sagen. Na, Alter, wie geht's? Gut, danke. Ich habe gesagt, kaufen. Hätte aber verkaufen sollen. Alles Paletti. How does it feel? Wie viel Pferdestärken der wohl hat? How does it feel? Bei so einem Schlitten können es keine Ponys sein.
Der Ziegenmelker auf der Rede des Dampfschiffs. Der Ziegenmelker und sofort eingehängt. Vom Hubschrauber aus wie im Kino. Der Ziegenmelker krallt sich an die Reling. Ein Selbstmörder an sein Fenster. Immer derselbe. Ich weiß, dass er es ist.
Wenn ich gewusst hätte, was ein Ziegenmelker bedeutet, hätte ich gesagt, verkaufen. Aber ich kannte die Bedeutung von Ziegenmelkern nicht. Noch nicht. Also habe ich gekauft. Hätte aber besser verkauft. Ich habe gesagt, kaufen. Genau das habe ich gesagt. Und alles ist zusammengebrochen. Emmeline, das Leben ist wie ein Pokerspiel.
Untergegangen. Kein Schwimmreifen in Reichweite. Dagestanden wie Pik 7. In einer halben Sekunde und mit einem Wort. Torpediert. Die Ziegenmelker schmieden die Donneraxt, das konnte ich nicht wissen.
Wusstest du das?
Die Donneraxt. Nicht schlecht.
Und dann voll in die Fresse. Findest du, dass ich mich wiederhole? Ich sollte meinen Führerschein machen. Hast du es beim ersten Mal geschafft? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Wenn du träumst, wenn du an einen Ziegenmelker denkst, auch ohne je einen gesehen zu haben, bist du ein toter Mann. Der Ziegenmelker ist ein Unglücksvogel. Er schmiedet die Donneraxt. Und du kriegst sie in die Fresse.
Das hat mir der Magnetopath gesagt. Er hat mir gesagt, ich kann nichts für sie tun. Sie sehen Ziegenmelker. Sie sollten besser Schnepfen sehen.
Die Vögel haben eine Bedeutung. Woher hätte ich das wissen sollen?
Wusstest du das?
Wenn du zum Beispiel von einer Schnepfe träumst, rammelst du wie ein Karnickel, bist geil wie ein Bock, dann ist im Bett jeden Tag Weihnachten. Warum sehe ich Ziegenmelker?
Ich hätte nie gedacht, dass mir ein Auto Gesellschaft leisten kann. Ich verstehe sie. Die Typen, die ihr Auto verhätscheln. Sie verschmelzen mit dem Blech. Ich verstehe die zärtlichen Berührungen dieser Typen. Den sanften Hauch, den sie auf die Insektenscheiße blasen, um sie besser wegkratzen zu können. Ich verstehe sie. Ich bin wie sie. Nur, dass ich kein Auto habe. Keine Sorge, Emmeline. Ich bin geradezu gewissenhaft. Ich würde gerne dein Gesicht sehen. Jetzt. In diesem Augenblick. Aber bald. Manchmal lasse ich den Film vor mir ablaufen. Am Schluss bin ich immer am Ende. Schon Chiara war ein Zeichen. Businessman. Das ideale Leben. Ich war der King des Boxoffice. Ich hatte einen total bodygebildeten Background, ein Afterdinner nach dem anderen, ohne Backup-Files, das Leben war clean, solange Cashflow da war. Ich polierte meinen Direct Access ins Paradies, brauchte nur Just-in-Time kaufen zu sagen und wenn sich der Wind dreht, verkaufen und alle Couch-Potatoes hinter mir zu lassen. Auf mein Leben hatte ich ein Copyright, weil ich auf dem besten Weg war, Boss zu werden und meine Database zu boosten.
Ich habe einen Ziegenmelker auf der Reling gesehen. Fatal, das hat mir der Magnetopath gesagt. Und mit deiner Schnepfe hättest du bis Weihnachten durchgevögelt. Stell dir vor.
So habe ich geredet. Angeblich mit einem Vancouver-Akzent. Hab nie einen Fuß dorthin gesetzt, aber ich hatte den Akzent. Ich weiß, ich wiederhole mich. Mit der Zeit werden die Finger schrumpelig. Wie wenn man eine Ewigkeit in der Badewanne bleibt, mit viel Schaum. Das kenne ich. Ich war im Big Business. Der Magnetopath hat mir gesagt, das ist ein harter Schlag, ich gebe Ihnen ätherische Öle.
Ich habe gesagt, ich habe alles verloren, mein Copyright, meine Database, Chiara, das sind Öle vielleicht nicht.
Doch, das wird Ihnen gut tun.
Okay, dann halt Öle. Und hören Sie auf, Selbstgespräche zu führen. Sie sind auf dem absteigenden Ast. Halten Sie sich fest. Suchen Sie sich einen Gesprächspartner.
Das hat er mir gesagt. Suchen Sie sich einen Gesprächspartner. Ledersitze sind schon echt top. Bloß schwitzt man. Ich meine nur so, mir ist das egal, ich schwitze nicht. Ich hatte nur einen Computer und Telefone. Stimmen wie Gespenster im Inneren der Gegenstände. Es ist Ewigkeiten her, dass ich mir die Zeit genommen habe, mich mit meinem Copyright auseinanderzusetzen. Ewigkeiten. Ich habe alle meine Freunde angerufen. Ich habe ihnen gesagt...
Schlecht gewürfelt. Alles verloren, bin pleite. Kannst du mir was vorschießen?
Eigentlich kommt mir das ungelegen. Eigentlich bin ich in den roten Zahlen.
Marie ist schwanger und dann die Kinderarztkosten für unser erstes.
Eigentlich schwer vorzustellen, dass du knapp bei Kasse bist.
Wenn ich's euch sage.
Und wenn du es dreimal sagst. Man kann es sich so schwer vorstellen, dass einem die Lust vergeht, dir was zu geben. Und wo Anni schwanger ist und die Kinderarztkosten für unser erstes. Verstehst du?
Ja. Ich verstehe.
Und hättest du etwas Zeit, um mein Gesprächspartner zu sein?
Eigentlich geht es mir zurzeit nicht so gut. Und um über den Berg zu kommen, empfehle ich dir den Schlepplift.
In Jeans, In deiner toll geschnittenen, eng anliegenden Jeans sticht dein Hintern hervor wie eine Kuh auf der Weide. Eine schöne Kuh? Emmeline. Das Sparbuch? Alles draufgegangen. Ich hatte keine Wahl. 30 oder 40.000 Kröten in Euro. Das treibt mir die Tränen in die Augen. Wenn du dich über dein Leben beugst, bringt dich das natürlich aus dem Gleichgewicht. Ich hab's am eigenen Leib erfahren. Ich könnte dir bis Weihnachten davon erzählen, wenn schon mit dem Vögel nicht klappt. Ich muss weiter polieren. Ach ja, die Kopfstützen. Ich muss an ihnen schnuppern, bevor ich sie poliere. Da hängt sicher der Geruch deiner Haare drin. Ich muss mir die Dinge vorsagen, bevor ich sie einem Gesprächspartner erzähle. Vor allem, wenn du es bist. Denn mein Leben ändert sich so schnell. Ich muss alle 10 Minuten Bilanz ziehen. Wenn ich mich manchmal aus den Augen verliere, denke ich an Buffalo Bill. Oder ich knete ein Selbstporträt.
Buffalo Bill hat sich nie aus den Augen verloren. Er wendete keinen Blick von sich. Das ist das Geheimnis der Meisterschützen. Sie sehen sich ins Gesicht, direkt in die Augen, dann schießen sie. Natürlich in Schwarze.
Aber ich konnte an Buffalo Bill denken, so viel ich wollte. Nichts. Nichts als vorbeirennende Bisons, die sich in ihrem Blut suhlen. Buffalo Bill hat mir die gute Laune ausgetrieben. Vielleicht kam ich deshalb auf dich, auf dein Gesicht, weil mir Buffalo Bill die gute Laune ausgetrieben hat. Das ist es. Scheiße. Man braucht eben Zeit, um die Tiefen der Existenz zu begreifen. Frag mich nicht, warum. Warum du? Ich will dir nichts vormachen. Ich habe eine Liste mit Gesprächspartnern aufgestellt. Ich habe alle Namen gestrichen, außer deinem unten auf der Liste. Sei nicht beleidigt. Aller guten Dinge sind 3. Man gewöhnt sich dran. Sieht so aus, als würde ich mich daran gewöhnen. Mein 3. Auto. Ich würde nicht sagen, dass ich stehle. Ich leihe sie eher aus. Ich leihe sie aus, ja. Ich wusste nicht, dass ich eine Begabung fürs Ausleihen von Autos habe. Das ist zwar kein Beruf, aber ein Leben. Davon habe ich mehrere. Das erste Mal war es ein kleiner Italiener. Apfelgrün. Das Gesicht von dem Typen, als er sein Fahrzeug genau dort wiedergefunden hat, wo es verschwunden war. Blitzblank. Sogar unter den Sitzen, gesaugt. Sogar das Armaturenbrett eingesprüht, einfach alles. Ich kann dir sagen, ich habe mich angestrengt. Mehr, als wäre es mein eigenes Auto. Das ist sein Gesicht, Emmeline. Seine Art, Danke zu sagen. Immer wieder. Danke. Seine Art, das niemandem zu sagen. Voll ins Leere, in die Leere. Voll von Glück. Wiedergefunden zu haben, was er verloren hatte. Ich habe ihn beobachtet von einer Terrasse eines Cafés ganz in der Nähe. Ich bestellte einen Kaffee und zog mir jedes Danke rein, das dem Typen aus dem Mund ins Leere fiel. Aber nicht auf taube Ohren stieß. Findest du das bescheuert?
Die Vögel haben eine Bedeutung. Ich habe alles verloren wegen eines Ziegenmelkers.
Das zweite Mal habe ich mir einen weißen Japaner geliehen. Als der Typ ihn genau am selben Ort wiedergefunden hat, in einer kleinen, nicht sehr belebten Straße, da hat er ihn geküsst. Er hat seinen Wagen geküsst und geweint. Ich schwöre es dir. Sein Gesicht. Ich sehe es noch. Manchmal sogar nachts. Ich habe ihn kapiert. Den Sinn des Lebens. Meines Lebens. Denn von deinem weiß ich nicht, welchen Sinn du ihm gegeben hast. Wir haben uns seit 10 Jahren nicht gesehen, stell dir vor. In 10 Jahren kann sich der Sinn wandeln. Schau mich an. Ich war unter den Top 10 der Businessmen. War ich waterproof gegen jeden Bankrott. Außer gegen den letzten. Du hast mich immer für einen Loser gehalten.
Mein kleiner Sam, hast du gesagt. Du wirst es nie zu was bringen.
Du konntest nicht wissen, dass ich ein self-made man war. Irren ist menschlich. Der beste Beweis, ich habe gesagt, kaufen.
Kaufen!
Alles Paletti. Ein Typ, dem man sein Auto klaut. Ein Typ oder eine Frau, in dem Punkt sind wir gleichgestellt. Na, der überdenkt sein Leben. Ein Auto, das ist fast wie ein Haus. Und ein Haus, das ist fast wie der eigene Körper. Eine Bude klaut man nicht so leicht. Aber ein Auto? Damit triffst du den Körper. Damit triffst du den anderen. Der sackt in sich zusammen für eine gewisse Zeit. Dann bringst du es ihm zurück. Beco Bello, das Auto. Gewaschen, gesaugt und auch noch eingesprüht. Da steht er wieder auf. Und ich bin da und schaue ihm heimlich zu. Findest du das bescheuert? Versuch's mal. Das ist eine weiche Droge. Der beste Freund des Menschen ist sein Auto. Ich bin ein neuer Mensch. Das ist was anderes. Ich habe noch die Eierschalen hinter den Ohren. Ein neues Gesicht ist alles, was zählt. Mit jemandem darüber reden zu können. Sonst bist du nur allein. Und sich nach den Vögeln zu richten. Das Unglaublichste an dieser Geschichte, dass ich Samuel Seymour heiße. Das Gesicht meines Namens. Elektrischen Fensterscheiben traue ich nicht. Stell dir vor, du fährst in den Graben. Kurzschluss, die Fenster blockiert. Unten angekommen, schaust du dumm aus der Wäsche. Ich meine nur so, mir ist das egal.
Ich sage nicht, dass ich meinen Namen vergessen hatte. So weit treibt er dann das Business auch wieder nicht. Obwohl, ich habe mir nie die Zeit genommen, mich damit zu beschäftigen. Deinen Namen gibt man dir, du nimmst ihn, du behältst ihn. Über deinen Stammbaum beugst du dich allenfalls, wenn du in Rente bist, nach dem Bullspielen. Mein Name unterzeichnete Schecks und beglich Rechnungen. Nichts, was einen Teppich zum Abheben bringt.
Samuel Seymour. Weißt du, was ein Seymour ist? Volltreffer. Das ist ein Vogel, Emmeline. Ein Vogel. Stell dir vor. Und nicht so ein hergelaufener Piepmatz. So ein Vogel bin ich nicht. Nein, der Seymour ist ein mythischer Vogel. Ein Vogel, der die Sprache der Menschen spricht. Eine Art Vertrauter und Botschafter zugleich. Stell dir vor. Die Magnetopathe wissen eine ganze Menge über einen Haufen Dinge. Meiner jedenfalls.
500 Francs.
Das war's. Dieser Vogel da, Emmeline, der sichert den Transport der Sagenhelden. Der Seymour führt sie spazieren. Ein extrem ausgefallener Piepmatz. Und ich hatte keinen blassen Schimmer. Ich unterschrieb Schecks, ohne zu ahnen, wie ausgefallen ich bin. Die Magnetopathe, die öffnen dir die Augen. Ich habe mein Leben in Umzugskartons gepackt, die Büro- und Wohnungsschlüssel zurückgegeben und bin ins Hotel gezogen. Nennen wir es mal Hotel. Die Türen haben keine Angeln. Da denkst du, alles ist aus, weil Samuel Seymours Leben nichts war außer Geld. Ja. Geld. Das Geld. Es waren Bilder, Kurven und Grafiken, Ziffern und Kürzel. Und ich sehe dein Gesicht 15 Sekunden lang vor mir. Gerade lang genug, um dein Auto zu stehlen, auszuleihen, meine ich. Und auf diesem Gesicht gibt es weder Kurve noch Grafik. Nur das Tageslicht. Ideal. Auf deiner Haut.
Das Geld reizte mich wie den Schuljungen Fleißkärtchen. Alles, was ich wollte, war der Platz des guten Schülers in der Klasse. Lange hatte ich nur dafür Begabung, Kärtchen mit Bildern zu raffen, Kurven ansteigen zu lassen, die Brieftasche prall zu füllen. Ein Kinderspiel, ich schwöre es dir. Ich habe gedacht, das wäre der Sinn meines Lebens, Kurven ansteigen zu lassen.
Ich wusste nicht, dass ich ein Vogel bin. Manchmal sind Geburten wie Zeitbomben. Sie zünden nicht gleich. Ich habe noch die Eierschalen hinter den Ohren. Man braucht nur meine Hände anzusehen. Nicht die leiseste Erinnerung an irgendeine Verletzung. Schau meine Hände an. Ich sag's doch. Ich hab noch die Eierschalen hinter den Ohren. Das Gesicht meiner Hände. Die Hände trügen nicht, Emmeline. Meine ganze Geschichte steht hier in ein paar Linien, vom Kopf bis zum Herz. Immer denkst du, es kommt nur zu den anderen, das Glück. Aber nein. Du wirst mir sagen, dass ein Haufen Leute auf der Straße steht mit nichts als ihren Latschen am Leib, wenn überhaupt. Stimmt schon. Aber es gibt mindestens einen Tag in einem ganzen Leben, an dem das Glück für dich bestimmt ist. Und für jeden, der nichts als seine Latschen hat.
Denk an das Lied, wenn mich mein Prinz erst küsst. Eines Tages.
Regelmäßig kommt der Tag, an dem der Prinz auftaucht. In jeder Geschichte gibt es ja wohl diesen Prinzentag. Was glaubst du denn? Der Märchenprinz ist das Glück. Sonst nichts. Und jeder hat ein Recht darauf. Nicht, dass du denkst, ich glaube an den Märchenprinz. Märchenprinzen sind mir piepegal. Nein, ich glaube an das Glück. Das meine ich damit. Jeder hat sein Glück in der Hand. Auch die, die nur ihre Latschen haben. Ich auch, obwohl ich bankrott bin.
Das Glück in meiner Hand, auf seiner Linie. Das Glück wie ein Würfel, der unendlich lang um seine eigene Achse rollt. Vierblättriger Klee, das ist nur Legende. Aber die Hände?
Ich lasse mich hier vielleicht auf Sätze ein. Zugegeben, sie stammen vom Magnetopath. Wie das glänzt. Na, ist doch wahr. Das ist zurzeit mein Leben. Die Autos. Das geht noch nicht lange, wie gesagt. Du bist mein drittes.
Die Gesichter, das ist neu. Aber das ist ein verdammt guter Einfall, die Gesichter.
Keine Sorge. Ich erzähl dir das mit den Gesichtern, sobald ich deines gesehen habe, mit dem Licht. Dann erzähle ich dir alles.
Bei der Zukunft irre ich mich immer in der Linie. Diese da, glaube ich. Bruchstücke einer Linie. Keine Absicht mehr, ein einziges Leben zu führen.
Brauchst du eigentlich? Ich kann mich nicht erinnern. Buffalo Bill, der hat auf seinem Pferd geraucht.
Ich frage mich, wenn Buffalo Bill ein Auto gehabt hätte, wie hätte er dann wohl Bisons gejagt?
Der Magnetopath hat gesagt, ein rollender Würfel, sehen Sie? Ich habe hingeschaut.
Nein? Wo rollt hier was? Das ist ein Bild. Ah, jetzt verstehe ich besser. Der Würfel, der in meiner Hand rollt. Was fange ich damit an? Wagen Sie den Sprung, Samuel. Lassen Sie die Kurven fallen, das steht in Ihren Händen. Schauen Sie nicht zurück. Der Bankrott ist Ihr Glück. Das ist ein Prinz. Das ist Ihr Prinzentag. Machen Sie den Schritt. Das Leben dauert nicht ewig, wenn man nur eine Lebenslinie hat. Anpassung ist alles, Samuel.
Mein Magnetopath nennt mich Samuel.
Samuel, Sie waren mit dem ganzen Zaster nicht glücklich. Der machte Sie unsympathisch. In Ihrem Alter sammelt man keine Bildchen mehr. Wenn ich zwischen den Zeilen lese, sehe ich eine Grotte. Und fragen Sie mich nicht, warum. Eine Grotte, ja genau.
Er hat gesagt, ich sehe eine Grotte. Kein Geld mehr, Samuel. Nicht mehr dieses Leben, das nicht Ihres ist. Eine Grotte, Samuel. Fragen Sie mich nicht, warum. Ich habe Sie gesehen. Das war's, das macht 500 Francs, eine Grotte.
500 Francs.
Willst du seine Adresse? Aber ich sag's dir gleich, Emmeline. Er ist überlaufen.
Und was hat es mit dieser Grotte auf sich?
Autofahren habe ich mit meinem Vater gelernt auf dem Marktplatz. Apropos Markt. Finanziell war ich am Ende. Aber mit den Autos fange ich gerade erst an. Ich düste in die Stapel leerer Paletten. Wie alt war ich da? Ach, wie sollst du das wissen?
Dein Gesicht. Ich kann's nicht erwarten.
Ich weiß, ich weiß.
Das Gesicht der Auerochsen.
Liest du Zeitung? Nein. Denn wenn du Zeitung lesen würdest, dann wüsstest du, dass ich mit Glanz und Gloria in die Geschichte eingegangen bin. In die Geschichte, Emmeline. Der Magnetopath konnte nicht ahnen, dass ich Geschichte schreiben würde. Nostradamus ist er ja auch nicht. Er sieht eine Grotte. Sehr schön. Grotten gibt es nicht an jeder Ecke, sage ich mir. Also denke ich an Camping.
Was halten Sie von Camping? Hervorragende Idee, Samuel. Zurück zur Natur. Zurück zu ihrer eigenen Natur.
Sätze haben die Magnetopathe. Die haben Klang. Meiner jedenfalls.
Vergessen Sie nicht Ihre Natur, Samuel. Eine Grotte. Die Natur. Das macht 500 Francs.
500 Francs.
Das war's. Kennen Sie Joyeuse? Joyeuse? Wie die Fröhliche?
In der Ardèche. Das war's. Nach dem Bankrott gibt es nichts Besseres als Camping. Ich habe die Wohnungsschlüssel zurückgegeben. Nicht nötig bei einer Zeltplane. Mein Vater hatte 26 Autos in einem einzigen Leben. Er war Bäcker, weißt du noch? Sein Geschäft lief immer gut. Ich muss die Dinge der Reihe nach aufrollen, sonst verläufst du dich in meinen diversen Leben. Und wie soll ich dich dann wiederfinden?
Grotten. Hab doch noch nie einen Fuß in eine Grotte gesetzt. Sam, mal ehrlich, du weißt doch nicht mal, wie eine Fledermaus aussieht.
Warst du schon mal in Joyeuse? Im Winter ist es saukalt, wie im Krankenhaus das ganze Jahr über. Aber wenn man mit der Geschichte verabredet ist, geht's auch ohne Handschuhe. Ich denke an die Typen in den Gängen der Tageskliniken, die nach einem schweren Schlag das Sprechen neu erlernen. Ich habe gesehen, wie sie sich an die Heizkörper krallten. Chiara hat einiges einstecken müssen, als ich sie verlassen habe. Du hast sie nicht gekannt. Beißende Kälte. Diesen Ausdruck verstehst du in Joyeuse sofort. Eine Armee von Fifis, die Fangzähne in deinem Arsch. Du spürst sie bis auf die Knochen. Kurzum, man kommt in Joyeuse an. Ich sage Mann. Ich war allein. Ich mache es kurz. Ich gehe erst mal was trinken. Bei Chanot, glaube ich. Der Typ sagt zu mir,
Grotten? Hier gibt's überhaupt nur Grotten. Und Fledermäuse? In den Grotten. Gut, dann mal los. Da lang? Da geht's zur Baum.
Baum. Klingt wie Balsam. Balsam für die Seele? Verzieht keine Miene, der Typ. Nichts. In Joyeuse lacht man nicht viel.
Was hätten Sie gern? Einen freundschaftlichen Händedruck?
Immer noch kein Lächeln. Nichts.
Willkommen in Joyeuse.
Gut, ich mache es kurz. Als ich die Grotte betrete, spüre ich genau, dass etwas passieren wird. Der Magnetopath hat mich vorgewarnt, als würde man in den Bauch seiner Mutter zurückkehren. Mein Magnetopath hat faszinierende Hände. 500 Francs, das war's. Gott sei Dank habe ich an die Stirnlampe gedacht. Samuel Simorg, Höhlenforscher. Es gibt Leben, die sind ein Roman. Ich sag das so. Lesen lässt mich kalt, mir waren Bilder immer lieber.
Saukalt ist es da drin. Finster ist es.
Ich denke an ein Bison-Arschloch. Ich denke an meine Mutter. An meine Liebesgeschichte mit Chiara. Das eine hat zwar mit dem anderen nichts zu tun, außer, dass mir ein Schauer über den Rücken läuft, wenn ich daran denke. Und zwar bis auf die Knochen.
Die Grotten verstecken sich hier hinter Bäumen.
Du hättest sehen sollen, wie ich da herumgekrochen bin. Ich habe mich verirrt. Hätte ich mich nicht verirrt, hätte ich die Grotte nie gefunden. Du siehst eine Grotte 3 Meter über dem Boden, hinter den Bäumen. Was sagst du dir da? Hätte Buffalo Bill sich diese Chance entgehen lassen? Nein. Ich musste einen Felsen hochklettern. Mit bloßen Händen. Kurzum, ich mache es lang. Sonst fehlen dir die Bilder und ich liebe Bilder.
Ich mach die Lampe an.
Und da?
Nichts. Keine einzige Fledermaus.
Ich stoße kurze Schreie aus. Bloß, dass Ultraschalllaute schwer zu imitieren sind. Und wenn du im Dunkeln gehst, Schreie ausstößt, vor allem im Bauch deiner Mutter sozusagen, dann hast du gute Chancen, auf die Schnauze zu fallen. Erraten, Emmeline?
Ich falle auf die Schnauze.
Und? Ich gehe in die Geschichte ein.
Nase an Nase mit einem anderen Loch. Eine Grotte in einer Grotte. Das wird schwierig für den Magnetopath mit dem Lesen. Eine Grotte in einer Grotte. Sollte es in meiner Mutter eine andere Mutter geben?
Genau. Du wirst es gleich verstehen. Diese Idioten haben deine Wagentür zerkratzt. Die machen das mit einem Schlüssel, habe ich im Fernsehen gesehen. Das kriege ich nicht weg. Auf keinen Fall darüber reiben. Diese Idioten. Einmal neu lackieren, 3000 Mäuse.
Ich musste durch einen Gang. Gestunken hat es da. Bei so einem Geruch vergeht dir die Lust auf Mutter Natur, ehrlich. Verwesung hätte man meinen können, aber da war nichts. Kein Tierkadaver.
Das hättest du sehen sollen. Ich habe geweint. Ich schwör's dir. Nach dem Bankrott nicht die Bohne. Kurzum, der Ursprung, Emmeline. Da war er.
An den Wänden Herden von Auerochsen.
Siehst du, wo ich gelandet bin? In der Geschichte, Emmeline. Es gibt Orte auf der Welt, da wimmelt es nur so von Bisons. Aber Auerochsen, Emmeline. An den Wänden in der Ardèche.
Auerochsen, Röltel und Kohle. Im Schein der Stirnlampe.
Ich habe geweint. Du hättest geweint. Buffalo Bill hätte geweint. Die Bisons hätten geweint. Sind ja immerhin ihre Vorfahren. Wenn du Höhlenmalereien entdeckst, dann bringt dich das, wie soll ich sagen, in die Mutter deiner Mutter. Du weinst, weil du dich sofort fragst, was aus dir einen Menschen macht, was dich menschlich macht. Du stellst dir Fragen über die, die vor dir da waren, wie die auf den Gedanken kommen konnten, an so einem Ort Auerochsen zu malen. Du denkst an dein kleines Zuhause, an dein Sofa, an deine moderne Küche und du weinst. Vor Lachen.
Meine Auerochsen sind an die 15.000 Jahre alt. Die magdalenische Apotheose. Frag mich nicht, was das ist. Ich weiß nur, dass es eine Apotheose ist.
Die Experten haben gegraben, fotografiert, Erdproben genommen, C14-Analysen gemacht. Ich war in den großen Tageszeitungen, nicht nur im Lokalblatt.
Simorg? Der Typ von der Grotte?
Ja, das bin ich.
Die Borm ist voller Geheimnisse. Die Borm ist Balsam für die Seele.
Und sie lachen, die Einwohner. In Joyeuse bin ich bekannt wie ein bunter Hund.
Was hätten Sie gern? Einen freundschaftlichen Händedruck?
Und Janot und ich umarmen einander.
Er ist doch, was so liest, ein trotzdem Lachen mach ist. Er verklaufend, was es soll. Er ist doch, was so liest, ein trotzdem.
Siehst du, Emmeline, in meinem Leben gibt es Wenden. Und es hört damit gar nicht mehr auf. Keine Sorge, ich pflege dein Auto.
Die Tageskliniken, da setze ich nie einen Fuß hinein. Lieber gebe ich mir die Kugel.
Ich hab doch ganz schön Feuer im Arsch, was? Anpassung. Ist heutzutage schwer gefragt. Von einem Tag auf den anderen bist du nichts mehr.
Nichts tickt mir richtig wie Nicht-Schweizer Uhren.
Ich muss dir was zeigen. Das Gesicht der Jahreszeiten. Ein echtes Moleskin. Wie Bruce Chatwin. Frag mich nicht, wer das ist. Der Verkäufer hat mir gesagt,
Sie sind ein Kenner.
Ich habe geantwortet,
ich arbeite an einer Abhandlung über die Jahreszeiten. Aber ich weiß, was ein Moleskine-Büchlein ist. Hemingway, Matisse, Van Gogh hatten auch alle eins.
Mein Vater hatte 26 Autos. Er war Bäcker. Meine Mutter Schneiderin. Natürlich habe ich ihnen Geld geschickt. Aber ich habe sie nicht mehr gesehen, seit sie in Rente sind. Wenn du auf dein Leben ein Copyright hast, darf nicht schiefgehen. Der Beweis dafür? Ich habe gesagt, kaufen. Das hat gereicht.
Leben deine Eltern noch? Da steht alles drin.
Mein Vater. Der hat was mitgemacht. Wahnsinn. Falten haben nach einiger Zeit nicht mehr den geringsten Charme. Er hat eine Seemannshaut. Wettergegerbt, weißt du noch? Sehr selten für einen Bäcker. Damit verkaufte er sein Brot. Mein Vater machte gutes Brot. Solange ich im Business war, sprach ich nie von meinem Vater. Aber das Brot im Restaurant fand ich scheußlich.
Ich habe meine Abhandlungen über die Jahreszeiten geschrieben, bevor sie verschwinden, die Jahreszeiten. Es gibt ja schon keine mehr.
So ein Kuddelmuddel, wie mein Vater sagen würde. Nein, das ist kein intimes Tagebuch. Man muss aus einer Mücke keinen Elefanten machen, wie meine Mutter sagen würde.
Wenn man in die Geschichte eingeht, bekommt man Lust, sich mit seiner eigenen zu beschäftigen. Bevor man die Massen versammelt, muss man sich selbst sammeln.
Ein Kinderspiel. Ich habe Spalten gemacht. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und ich vergleiche die von gestern mit denen von heute. Ich gehe weit zurück, bis zu mir als Zehnjährigem. In diesem Alter, mit 10, ahnst du nicht, dass sich ein Typ 20 oder 30 Jahre später verdammt ins Zeug legt, um sich an dich zu erinnern. So, Frühling. Ich war 10.
Meine Mutter breitet auf dem Bett ein gutes Dutzend Kleider aus, die sie vor dem großen Schrankspiegel anprobiert. Angeblich nimmt sie pro Jahr 3 Kilo zu. Das will sie überprüfen. Wenn das so weitergeht, sagt sie, nennt man sie in 10 Jahren Moby Dick.
Dieses Jahr Frühling.
In der Garonne wurde ein Delfin gefunden. Das habe ich gelesen.
Da sieht man ja, dass bei den Jahreszeiten keiner mehr durchblickt. Sommer. Ich war 10.
Mein Vater lässt mich das Partisanenlied auswendig lernen. Verzweifelt versuche ich, die Stützräder von meinem Fahrrad abzumontieren. Ansonsten sitze ich stundenlang im Pflaumenbaum im Garten. Ich male meine Matchbox-Autos mit dem Nagellack meiner Mutter an. Ich fange Kaulquappen im Teich neben dem Haus. Ich hebe sie in einer durchgeschnittenen Plastikflasche auf. Daraus werden 3 Millimeter große Frösche, die krepieren. Mein Hund Mirka kommt unter die Räder eines Autos. Ich sehe meinem Vater zu, wie er den Teig knetet. Dabei pfeift er das Partisanenlied. Ich singe mit, die Füße im Mehl. Manchmal werfen wir es uns in die Haare. Meine Mutter dreht sich Lockenwickler ins Haar. Sie sieht aus wie Mirka, der gerade gestorben ist. Mein Vater und ich machen uns lustig über sie.
So ein Moleskine-Büchlein ist schon recht teuer. Deine letzten Kröten solltest du sparen, Sam. Aber was sein muss, muss sein.
Sommer. Aus Tieren wird Mehl gemacht und alle Viecher sterben, außer den Hunden. Gott sei Dank gibt es Straßen. Während der Hundstage schwitzen die verseuchten Tiere auf den Straßen in ihren Lastwagen. Die geschlachteten Viecher schwitzen wegen der Hitze und ihr Blut breitet sich auf den Straßen aus wie eine Zündschnur. Und es ist verseuchtes Blut. Mit etwas Glück trinken es ja die Hunde, die nicht unter die Räder gekommen sind. Notabene, es steht schlecht um die Welt. Herbst. Ich laufe um den Friedhof herum und sammle die welken Blätter der Pappeln ein. Ich lege sie auf einen Haufen, eine Düne, einen Berg. Ein Blätterberg beim Friedhof. Und springe mit beiden Beinen hinein und lache.
Mein Lachen damals? Ich hätte es aufnehmen sollen. Ich sollte mich aufnehmen.
Winter. Meine Eltern nehmen mich in einen Skiort mit, wo es nur eine Piste gibt. Ich bin nicht einmal enttäuscht. Ich fahre mindestens 100 Mal mit demselben Schlepplift.
Ich kann mich nicht erinnern. Mein Vater hat es mir erzählt, als ich sie wieder besucht habe. Meinen Vater und meine Mutter. Mein Vater hatte eine rote Mütze ohne Bommel. Meine Mutter hatte einen roten Bommel, aber keine Mütze. Der rote Bommel, das war die Nase meiner Mutter. Das hatte ich nicht verstanden. Sie haben mir das gemeinsam erzählt. Sie waren schön wie ein frisches Brautpaar, als sie mir den Winter erzählten, in dem ich 10 war.
Winter. Mal sehen, was er uns beschert.
Ich mag die Herbstsonne. Sie hat wegen der Blätter in den Bäumen nicht dieselbe Farbe. Sogar in der Stadt, wo es keine Bäume gibt, meint man, die Sonne würde sich daran erinnern, dass es anderswo welche gibt. Dass es anderswo welche gegeben hat. Sie wird rötlich. Das sage ich nicht aus Nostalgie oder wer weiß was. Nein, die Sonne, das ist die Sonne. Nur, dass sie weiß, dass es ockerfarbene, rote und gelbe Bäume gibt. Und das inspiriert sie. Emmeline, vorhin habe ich auf deinem Gesicht gesehen, dass sie sich sehr wohl auf den Herbst einstellt. Vor dem Bankrott, vor Chiara und dem ganzen Durcheinander, hätte ich dir nicht von der Sonne und den Bäumen erzählen können. wäre mir egal gewesen. Und meine Abhandlung über die Jahreszeiten hätte ich nicht geschrieben, weil ich nicht schreiben konnte. Und schon gar nicht in ein Moleskin, das ein Schweinegeld kostet. Nach dem Bankrott muss man sich Stück für Stück zusammenklauben. Es tat mir gut, meine Eltern wiederzusehen. Sie haben mich nicht gefragt, was passiert ist. Fast nicht. Manchmal ist man einfach nur Sohn. Und das reicht. Da kann ein Engel durchs Zimmer gehen. Der fühlt sich wie zu Hause. Das Gesicht des Lebens. Ich bin nicht behämmert, Emmeline. Ich bin allein. Das ist alles. Klar, du würdest mich für behämmert halten, wenn du hören könntest, wie ich mit dir rede, als wärst du da. Wie ich dir alles erzähle, als wärst du die einzige Person, der man alles erzählen kann. Ich habe gesagt, kaufen. So ist das. Ich hätte verkaufen sollen, aber die Tageskliniken werden nie was für mich sein. Ich habe Chiara gesehen, wie sie sich an ihren Heizkörper krallte und meinen Vornamen wiederholte. Samuel, Samuel. Ich bin allein. Das ist alles. Ich habe einige neue Leben. Mehr Leben als Hemden, wenn man auf Hemden steht. Ich bin der King gewesen. Ich war verliebt. Ich bin Autoausleiher geworden. Ich bin in die Geschichte eingegangen. Ich habe eine Abhandlung über die Jahreszeiten geschrieben und wer weiß, vielleicht ende ich als Schriftsteller. Du warst ganz unten auf meiner Liste und im Telefonbuch. Mit dem Aufklappen der Stücke fange ich an, mein Gesicht zu sehen. Mein Gesicht, Emmeline. Ich fange an. Nein, das macht keine Kratzer. Das ist Ton. Ich wische es dann weg. Es ist ein Kinderspiel, sich daran zu erinnern, dass man Finger hat. In wenigen Sekunden veränderst du die Welt. Du fängst dich im Flug ein. Wenn du willst, kannst du mit deinen Fingern direkt in die Luft schreiben.
Für immer. So etwas Unwiderrufliches.
Ich habe an meinen Vater gedacht und einen Leib gekauft. Einen Leibton. Söhne können sich inspirieren lassen, aber kopieren, das ist was anderes. Dazu gehört sehr viel innerer Frieden. Ich sehe mich nicht als Bäcker.
Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world.
Schau, Emmeline, was meine Finger hervorbringen. Ich lege mich nicht fest. Ich meine, wird nicht gebrannt, soll nicht starr werden und so. Nein, weil ich mich unglaublich verändere. Mit der Zeit trocknet er ein bisschen. Ich schleppe ihn immer mit mir herum, den kleinen Leib. Bäcker sind selten gereizt, denn in jedem Brot, das sie backen, steckt ein bisschen von ihnen selbst. Jedes Mal, wenn du einen knusprigen Leib vernaschst, spürt der Bäcker, dass du ihn liebst. Er spürt es, wie die Sonne den Herbst und die Blätter spürt und sich darauf einstellt. Darauf sollte man ein Auge haben. Sonst geht das Leben flöten in Kurven und Grafiken.
Scheiße. Das bin nicht ganz ich. Nicht ich jetzt.
Ich rede mit dir. Das lenkt mich ab. Manchmal fühle ich mich verloren mit dieser Welt drunter. Denn vor dem Bankrott, was hatte ich mit dieser Welt drunter schon am Hut? Deswegen knete ich. Mein Gesicht. Ich könnte versuchen, etwas anderes zu kneten. Was weiß ich? Ein Auto oder ein Tier? Einen Vogel? Warum nicht? Nein. Ich knete was ich am besten kenne und was ich am wenigsten kenne. Also mich. Weil ich weiß, wer ich bin. Aber ich verändere mich. Unglaublich.
Das ist wie mit dem Brot. Du backst immer dasselbe, weil du weißt, dass es gut ist. Trotzdem muss man es jedes Mal wieder neu erfinden. Sonst werden es die Kunden bald leid. Also suchst du. Lässt nicht locker. Du jonglierst mit Zutaten, mit der Menge, mit der Backzeit. Du spielst.
Ich kenne mich. Und ich kenne mich nicht. Ich sag nicht, dass ich mich jeden Tag knete. Hab auch anderes zu tun. Hab immerhin die Autos und die klassische Arbeitssuche. Diese Geschichte, wo man bei einem Kaffee am Tresen auf verlorenem Posten steht.
Nein.
Einmal pro Woche ziehe ich Bilanz. Diesmal habe ich mir sehr große Augen gemacht, weil heute ein Tag ist, an dem ich klar sehe.
Gefalle ich dir?
Mit den Fingern mache ich aus mir, was ich will. Einmal richtig hingucken und alles wird gelöscht. Bei der Nase neige ich dazu, sie kürzer zu machen. Das steht mir besser. Wenn ich mein Tongesicht anschaue, rückt in meinem Kopf ein ganzer Haufen Dinge vom Schatten ins Licht. Meine Wangen zum Beispiel. Es ist, als würde ich mich plötzlich an alle Küsse erinnern, die sie bekommen haben. Und in meine Stirn sind alle Sorgen eingraviert. An all das erinnere ich mich. Und ich warte, wie es weitergeht. Mein Mund, schau. Scheiße, so fleischig sind meine Lippen nicht. Nicht einmal heute. Sieht aus wie der Mund von Marilyn Monroe. Besser. Der Mund ist nicht das, was ich am meisten an mir schätze. Marilyn, das ist schon was anderes. Aber Chiara, wie gerne die hineingebissen hat. Ich sag das so. Ich glaube nicht, dass Chiara gerne Marilyn geküsst hätte. Aber wer weiß. Ich denke manchmal Dinge schlimmer als mein Magnetopath.
Da, das bin ich. Heute mit großen Augen.
Das Einzige, was sich im Grunde nicht ändert, ist der Ton. Ich wische es jetzt ab, Emmeline. Ton kriegt man mit Wasser weg.
You do something to me. Something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me.
Das Gesicht von Chiara. Die Worte, die sind wie die Welt. Unter dem Schweigen ist all das, was ich dir erzähle, all das, was schlummert. Ich will nicht schlafen. Ich erzähle dir alles. Kann sein, dass wir uns nicht wiedersehen. Nicht lange, meine ich.
Das Leben ist absolut nicht stabil. Du lehnst dich dran, es bricht zusammen.
Ich erzähle alles, dann ist es gesagt.
Besser, man wappnet sich.
Hauptsache, ich sag die Worte. Auch wenn du nicht da bist, früher oder später werden sie bei dir ankommen. Ich muss dir von Chiara erzählen. Verdammt. Echt eine idiotische Idee. Schmeckt das Blech nach was? Das habe ich mich noch nie gefragt. Nein, kein Geschmack. Also, was muss man überprüfen? Wenn man ein Auto hat, muss man es kennen, sonst... Blech hat keinen Geschmack, sag's weiter, braucht man nicht zu probieren. Obwohl, völlig sinnlos verstehen zu wollen, wie ein Auto funktioniert, wenn man nicht weiß, wonach es schmeckt. Gibt es was Intimeres als ein Auto? Chiara. Kannte ich erst, nachdem ich sie geleckt hatte. Und auch dann nicht gut genug, um sagen zu können, ich kenne sie. Ziemlich hart, das so auszudrücken. Ich werde es dir anders sagen, falls eines Tages... Ja, bin ich vielleicht bescheuert. Bescheuert. Obwohl... Kurzum, ich habe ein neues Putzmittel. Eine gute Wahl. Der Ton hinterlässt sowieso keine Spuren. Chiara. Wie soll ich sagen? Nicht mit dir zu vergleichen, Emmeline. Du... warst meine erste Liebe. Chiara, die ist gewissermaßen meine Liebesgeschichte.
Ich komme eines Abends aus dem Büro nach Hause. Auf der Türschwelle vor meiner Wohnungstür liegt eine Schachtel Zigaretten.
Wenn man von einer Schachtel Zigaretten sagt, sie sei leer, dann ist im Inneren der Schachtel keine einzige Fluppe mehr. Fluppe war auch keine drin, aber leer war sie trotzdem nicht. Nein, in der Zigarettenschachtel war eine Mausefalle mit einem kleinen, ins Holz gebrannten Kopf. Einem Mausekopf. In der Schachtel anstelle der Fluppen, auf meinem Treppenabsatz. Und ein Zettel in der Schachtel Fluppen ohne Fluppen, darauf stand in Schwarz:
Wenn ich dich fange, beiße ich dich.
Ich hätte mich sofort in Acht nehmen müssen, anstatt über diese idiotische Falle zu lächeln. Sie war nicht ganz erst rein, wenn auch entschärft. Ich aber pruste los. Am nächsten Abend komme ich vom Büro heim, auf meiner Türschwelle eine Platte. Eine Platte von Cole Porter. An der Tür klebt ein neuer Zettel. Darauf steht in Schwarz:
Hör dir das Lied an, You Do Something to Me. Chiara.
Ich höre es mir an. 3 Minuten. Die Gedanken ans Büro waren wie weggefegt.
Ich die Katze, sie die Maus. Chiara.
Er geht mir lange Minuten durch den Kopf, dieser Vorname. Chiara. 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 Er dreht sich wie ein Hemd in einer Waschmaschine. Wenn ich dich fange, beiße ich dich. Du wirst schon sehen, Chiara. Auf meiner Türschwelle ein Vogelkäfig. Zwischen den kleinen Holzstäben ein Zettel.
Den schenkt dir der Vogel.
Chiara, wenn du mich fängst, bin ich es, der dich beißt. Mein Kopf, eine Waschmaschine. Und ihr Vorname, ein Hemd. Chiara, Chiara, Chiara. Es dreht sich. Eines Abends dann ein paar Rollerblades, funkelnagelneu. Da drauf:
Hoffentlich fällst du auf die Schnauze, deine Krankenschwester. You do something to me.
Nie deine Schnauze gesehen, aber schon: Do you something to me, kleiner Vogel. Ich komme etwas früher heim. Ich kann dir auflauern, solange ich will. Ich vernachlässige sogar einige Kurven, um dir aufzulauern. Jedes Mal entkommst du mir wieder. Und jedes Mal auf meiner Türschwelle der unsichtbare Abdruck deiner Schritte. Ein seltsamer Gegenstand und ein Zettel. Jedes Mal, wenn ich heimkomme, wie diesmal, wo auf meiner Türschwelle ein Stein liegt. Drauf, direkt drauf, ohne Zettel, aber in einer Sprechblase wie im Comic.
Wenn du ihr nicht sagst, ich liebe dich, schrei ich.
Steinchen, schrei nicht. Ich liebe sie. Ich habe dich noch nie gesehen, aber wie kann ich dich nicht lieben? Eines Abends ein Hufeisen, ein Zettel.
Glücksbringer.
An einem anderen Abend ein Sattel.
Um das Glück hineinzusetzen.
Am dritten Abend das Poster eines üppigen Mädchens im Badeanzug, drauf:
Mach mir den Hengst.
Ich habe vielleicht losgeprustet. Und eines Abends steht sie da. Verdammt. Das habe ich nicht gesagt, aber nachträglich denke ich:
Verdammt!
Da steht sie eines Abends auf meiner Türschwelle. Ich bin zu spät heimgekommen, um ihr aufzulauern. Das trifft sich gut. Sie beschließt, mit den seltsamen Gegenständen aufzuhören. Aber nein, nicht mit den Zetteln. Ich komme an diesem Abend aus dem Büro und da steht sie auf meinem Treppenabsatz. Auf ihrer Stirn klebt ein Zettel, auf dem steht:
Für dich.
Langes Schweigen. Die Überraschung steht dem Kerl auf die Stirn geschrieben. Ich sage:
Ah.
Sie sagt ja.
Du bist also in der Waschmaschine. Wie bitte?
Es dreht sich.
Stehst du auf Hemden, Kleiner? Wie hast du das erraten? Darf ich dich so nennen? Kleiner? Das klingt nach Fußballtrainer, oder? Warum lachst du? Chiara. So heißt du doch. So heiße ich. Nimm den Zettel von der Stirn. Eigentlich sollte er diesen Pickel verstecken. Den sieht man nicht. Das ist dramatisch. Man sieht ihn kaum, ich schwör's dir. Nein, du und ich. Wir stehen da mit hängenden Armen, das ist total dramatisch, wie dämlich wir sind. Du heißt Simorg. Simorg. Und davor? Samuel. Samuel Simorg. Ich sterbe vor Hitze. Ich habe einen Kühlschrank. Ist da drin Platz für zwei? Erklär mir das alles doch mal. Ich wohne gegenüber. Das Fenster gegenüber. Aber du schaust ja nicht aus dem Fenster. Nie. Deine Abende verbringst du vor dem Bildschirm oder am Telefon. Wenn du die Fensterläden zumachst, bevor es dunkel wird, heißt das, dass du einen schweren Tag hinter dir hast, Kleiner. Oder ein Mädchen bereitet sich darauf vor, dir die Nacht leichter zu machen, als der Tag war. Stimmt's?
Ich hätte es sehen müssen. Sehen müssen, dass eine Liebe, die mit einer Mausefalle und einem riesigen Badeanzug auf einem Poster beginnt, nicht die übliche Liebesgeschichte ist. Auch wenn du in diesem Moment losprustest. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick, Kleiner? Die Frage stellt man sich, wenn es bereits passiert ist, oder?
Genau.
Ah, damit war es im Sack. In the bedroom, in the bathroom, in the sitting room, you do something to me. Even in the kitchen. Ich hatte den Vancouver-Akzent und sie zerging auf der Zunge wie ein Butterkeks. Sie nannte mich Kleiner und ich entflammte wie ein Streichholz, das man reibt. Schon 3 Tage später pruste ich weniger. Ich erfahre, dass sie eine Fußballmannschaft trainiert. So einen Vorort-Amateurclub. 3 Wochen später will sie ein Kind von mir. In meinem Kopf drehen sich 1000 Bilder amerikanischer Thriller, in denen das Mädchen eine Psychopathin ist, von der man alle 10 Sekunden glaubt, sie sei tot, weil der Liebhaber sie loshaben will. Aber alle 10 Sekunden steht sie wieder auf und am Ende ist es der Liebhaber, dem es schlechter geht. Und als man glaubt, er sei tot, na, da ist er tot. Chiara war ein Thriller. Sie trug Cowboy-Stiefel. Auch das hätte mich misstrauisch machen müssen.
Mach mir ein Kind.
Ich sage doch, dass ich ackern muss. Ein holländisches Unternehmen, Stock Options, von denen du nicht die geringste gedankliche Vorstellung hast, Chiara. Ich muss Kurven und Grafiken erstellen. Morgen. Morgen, verdammt.
Wenn du mir kein Kind machst, Samuel, rufe ich die Polizei.
Das hat sie gesagt. Ich habe laut gelacht und bin eingeschlafen. In der Nacht, mitten in der Nacht, klopft jemand an die Tür. Genauer gesagt, er schlägt dagegen. Er trommelt, als wolle er das ganze Haus aufwecken. Chiara flitzt ins Bad. Ich mach auf. Die Bullen.
Sie zwingen mich zu Boden. Sie setzen mich außer Gefecht. Sie sollen mich nicht außer Gefecht setzen. Zwicken sollen sie mich. Ich träume.
Wo ist deine Frau, du Mistkerl?
Meine Frau? Ich habe keine Frau.
Sie kommt aus dem Bad.
Und das ist wohl der Weihnachtsmann. Das wäre mir ganz recht.
Als ich gesagt habe, das wäre mir ganz recht, hat mir einer der Bullen heftig die Beine auseinandergerissen. Ich trug eine Unterhose. Manchmal behalte ich nachts die Unterhose an, sonst, verstehst du, mit Chiara. Er reißt mir die Beine so heftig auseinander, dass mein einer Sack aus der Unterhose schlüpft. Schrecklich unangenehm. Ich habe niemandem was gesagt, sowas von peinlich. Kurzum, das hättest du sehen sollen. Chiaras Gesicht, die Braue, blutüberströmt. Im Gesicht, in den Haaren, in den Ohren.
Er war das. Er hat mir das angetan.
1000 Thriller-Bilder. Da dreht sich alles.
Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Buffalo Bill, Hilfe!
Der Bulle kümmert sich um sie. Ich trage Handschellen. Ich habe meinen Sack zurückgestopft. Aber ich bin immer noch in Unterhose und mit einem Fuß im Gefängnis. Gott sei Dank. Emmeline, Gott sei Dank, überkommt den Bullen Lust zu pinkeln. Chiara will nicht, dass er pinkelt. Nicht verwunderlich, da am Waschbecken im Bad Chiaras Blut klebt. Das Blut ihrer Braue, die sie sich am Waschbeckenrand aufgeschlagen hat.
Gehen Sie nicht rein. Die Spülung ist kaputt.
Er findet was faul an der Sache, der Bulle. Vor allem, da bei genauerem Betrachten an mir kein Tropfen Blut ist. 3 Sekunden später packt sie aus. Sie zerbröselt. Wie ein Haufen Knochen in einem alten, kranken Körper. Der Bulle kommt aus dem Bad. Er sagt,
da ist was faul dran. Sie sagt, das war ich. Bemühen Sie sich nicht, ich war's.
Ich sagte mir, das muss Liebe sein. Das ist eine verliebte Frau. Viel zu verliebt. Aber schmeichelhaft. Das Übermaß. Ich habe ihr Gesicht verarztet. Nur nähen konnte ich nicht. In dieser Nacht hat sie mir im Krankenhaus die Füße geküsst. Ich habe ihr gesagt,
Chiara, nicht hier.
Nicht so. Sie hat weitergemacht, stell dir vor. Wenn ich wenigstens meine Turnschuhe ausgezogen hätte. Eine Woche später wusste ich immer noch nichts über sie. Sie liebte Fußball, sie studierte Semiologie. Eine Woche später wollte sie ein Kind von mir. Ich habe gesagt,
Chiara, hör auf damit. Gut. Sehr gut. Du hast es so gewollt.
Sie hat alle Fische aus meinem Aquarium verschlungen. Alle. Ohne Ausnahme. Die Colisa Jalia, die Bimolodus Pictus, alle. Sie hatte keine Schlaftabletten.
Die Fische aus dem Aquarium tun es auch.
Danach Tagesklinik. Chiara krallt sich an ihren Heizkörper.
Samuel.
Der Horror. Sie erbrach alle Medikamente, weil sie sich einbildete, schwanger zu sein. Sie zeichnete rosa und himmelblaue und gelbe Möbel auf die Tischdecken und darunter schrieb sie Kinderwiege, Wickelkommode, Spielkiste. Sie kann gut zeichnen. Meine Liebesgeschichte. Sie ist nicht ganz unschuldig daran, dass ich gesagt habe, kaufen. Das war das Zeichen, dass alles aus den Fugen geraten kann. Dass die Kurven, alle Grafiken und die Stock-Options platzen können. Das Zeichen, dass eines Tages die Bildschirme freezen. Hoch sollen sie leben, die Ziegenmelker.
Das Gesicht von Emmeline.
Dein Auto glänzt. Ich frag mich, wie unser Wiedersehen wird. Worüber werden wir reden? Wenn ich dir das alles erzählen würde, all diese Worte, die mich in Schweigen gehüllt hatten und jetzt an die Oberfläche gekommen sind, weil die Welt unter unserer Welt manchmal zum Vorschein kommt und man sieht sie und muss mit dem, was sich offenbart, fertig werden, ohne Angst, es nicht zu verstehen. Verstehen ist manchmal eine Offenbarung.
Vielleicht ist es das. Man kennt eine Sache nur dann wirklich, wenn man sie an sich hat herankommen lassen, ohne zu versuchen, sie zu verstehen.
Ich will dich verstehen, Emmeline. Aber ohne deshalb alles dafür zu tun. Gib dich zu erkennen. Ich lass dir Zeit. Ich werde dir dein Auto zurückbringen. Es abstellen wie ein Werkzeug, das man benutzt hat und nun zurücklegt. Genau an die Stelle, wo ich es ausgeliehen habe. Ich werde es dir zurückbringen. Es glänzt. Was die Tür betrifft, musst du zu einem Fachmann gehen. Das übernimmt die Versicherung, weißt du? Ich werde mich in dieser Tiefgarage hinter einer Säule verstecken, wie für einen Streich. Von dort aus werde ich dich gut sehen. Vielleicht auch hinter einem anderen Auto. Ich werde dein Gesicht einen Moment lang sehen. Dann tauche ich überraschend auf, wie ein Typ, der zufällig vorbeikommt. Du wirst bestens gelaunt sein. Wir werden über unser Wiedersehen lachen. Du wirst mir die ungeheuerliche Geschichte vom Diebstahl deines Autos erzählen. Von einem Typen, der es nur waschen wollte, es herrichten wollte. Ich werde dir sagen...
Völlig behämmert. Was man heutzutage zu Gesicht bekommt.
Wir werden nichts tun, um einander zu verstehen. Wir werden Bekanntschaft schließen. Zuallererst werde ich dir sagen,
ich habe mich unglaublich verändert. Und du? Ich meine, auch unglaublich? Oder bist du dieselbe geblieben?
In meinem Moleskine-Büchlein habe ich in den darauffolgenden Tagen Notizen über die darauffolgenden Tage gemacht. Mittwoch, 7. Oktober. Kaum verlasse ich die Garage, regnet es. Es regnet wie in diesen Fernsehreportagen über die schlimmsten Orte der Welt, wo es regnet. Die Scheibenwischer von Emmelines Auto sehen aus wie winzige Zweige im Schnabel eines großen Vogels. Der Regen geht nicht auf die Farbe der Bäume ein. Alles wird grau. Ich nehme das nicht als Zeichen. Ich nehme die erste Ausfahrt rechts und da bin ich wieder, in der Tiefgarage. Emmelines Gesicht ist nicht genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Unser Wiedersehen, naja, ich muss lange warten, bis sie kam. Und als sie kam, ging sie am Arm eines Mannes, blond, gedrungen, braun gebrannt, wie in Fernsehreportagen über die schlimmsten Orte der Welt, wo es schöne Kerle gibt. Kurzum, ihr Mann, vermute ich. Sie trägt einen Ring am Mittelfinger. Emmeline und er auch. Sicher was zwischen ihnen, was Heiliges. In 10 Jahren hat man das Recht, sein Leben nach seinen Vorstellungen aufzubauen. Das Gesicht, das sie gemacht haben, als sie das Auto an seinem Platz vorfanden, blitzblank, außer dass es ganz nass war vom schlimmsten Regen. Das Gesicht von beiden. Naja, das Gesicht von ihrem Mann habe ich vergessen, weil er stinksauer war und gemeckert hat. Hör auf, mich zu verarschen, Emmeline, da steht es doch, dein Auto, du nervst, jetzt muss ich die Bullen anrufen, du spinnst, Alte. Wie in den Fernsehreportagen über die schönen Typen. Aber Emmeline, das ist was anderes. Emmelines Gesicht, als sie ihr blitzblankes Auto gesehen hat, entsprach ausdrücklich dem, was ich erwartet habe. Ein unendlich viel kostbarerer Moment als die schlimmsten kostbaren Momente in meinem Leben. Sie hat Augen wie ein zutrauliches Reh, das anstatt zu flüchten die Scheinwerfer auf der Straße eigenartig anstarrt. Früher hätte ich eine Frau nie mit einem Reh verglichen. Ich habe mich unglaublich verändert. Vor Staunen hält sie sich die Hand vor den Mund und verwunderlicherweise entkommt ihr ein mikroskopischer Schrei, aber ich kann ihn sehen, mit bloßem Auge. Sie steht lange reglos da. Ihre Gesichtszüge verändern sich allmählich. So wie der Herbsthimmel im Nu von der Sonne zum Regen übergeht, geht Emmelines Gesicht von Unruhe und Aufregung zu innerem Frieden. Freude. Überraschung über. Sie stößt mikroskopische Schreie aus. Für mich persönlich ist es eine Offenbarung. Auch wenn es nicht das erste Auto ist, das ich klaue. Auch wenn es nicht mein erstes Gesicht ist. Ich sehe ihr zu, wie sie andächtig mit der Hand über das Auto streicht. Das Blech, das ich eine Stunde lang gestreichelt habe. Und unsere Hände streifen einander in einer Welt unter unserer Welt, wo die Zeit zum Stillstand kommt. Wo es weder vorher noch nachher gibt, sondern nur diesen Augenblick. Er ist zum Verzweifeln schön, dieser Moment, indem ich auf ihrem Gesicht eine Spur hinterlasse, die sie ehrfürchtig von jeglicher Unruhe reinwäscht, sie von aller Aufregung befreit. Wie schön ist dieser Augenblick, dieser einzigartige Moment unserer beider Hände gemeinsam, indem wir unsere Scherereien außer Acht lassen, weil wir wissen, was wir verloren haben, aber auch wissen, was wir zurückgewonnen haben. Ich habe alles verloren, aber ich sehe das Gesicht des anderen wie einen Himmel, der sich verändert. Wenn ich darüber nachdenke, von den nächsten Tagen ist es dieser Tag, der der nächste war und für alle anderen zählt. Er steht hier in meinem Moleskine-Büchlein. Da, in einer einzigartigen Zeit unter der heutigen Zeit. Ich habe ihn mit bloßem Auge gesehen. Das Gesicht der anderen. Ich muss einen anderen Gesprächspartner finden. Meine Magnetopath werden die Haare zu Berge stehen. Möchten Sie mein Gesprächspartner sein? Manchmal braucht man nur zu fragen. Einen x-beliebigen Passanten eher als einen Freund, weil Freunde oft nur vorbeikommen. Während diejenigen, die vorbeigehen, irgendwann stehen bleiben, aus Zufall oder aus Notwendigkeit. Man kann nicht sein ganzes Leben lang nur vorbeigehen. Ich? Ich bin Samuel. Samuel Simorg. Wie der Vogel, wissen Sie? Sie gefallen mir als Gesprächspartner. Können Sie reglos sitzen? Völlig reglos? Ich habe es gelernt. Reglos sitzen, ohne etwas zu wollen. Nur an manchen Stellen die Welt unter unserer Welt fühlen. Wenn du reglos bist, spürst du sie. Wie Kaulquappen in einem Teich. Versuchen Sie es. Rühren Sie sich nicht. Denken Sie an nichts.
Da. Fühlen Sie es?
All die Dinge, die unter den Dingen sind. Kaulquappen. Man spürt jeden Muskel. Sogar wenn man nicht besonders viele hat. Spüren Sie Ihre Muskeln? Ich schon. Komisch. Reglos habe ich das Gefühl, dass ich mehr Muskeln habe, als wenn ich mich bewege. Sie sind ein guter Gesprächspartner, das spürt man sofort. Meiden Sie bloß die Ziegenmelker. Denken Sie an Schnepfen. Die Schnepfen, das ist Weihnachten.
Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world.
Kennen Sie Buffalo Bill? Eigentlich heißt er William Frederick Coe. Das wissen nur wenige. Mein Vater ist Bäcker. Er hat wettergegerbte Haare.
Was halten Sie vom Brot in den Restaurants?
Meine Mutter, die isst nicht Moby Dick.
Leben Ihre Eltern noch?
Do you speak English? Ich hatte den Vancouver-Akzent.
Und dann habe ich alles verloren.
Nicht schlimm.
Ich habe die magdalenische Apotheose erlebt.
Ich muss Ihnen das alles erzählen. Haben Sie kurz Zeit?
Ich habe das Leben vor.
Keine Sorge.
Sogar mehrere Leben.
Verrückt.
Wie viele Leben ich haben kann.
Verrückt.
Wie viele ihr seid und ich ganz allein.
Aber nur keine Beunruhigung. Die Worte auf Ung, die sind nur da, um einem die Laune zu verderben. Beunruhigung, Vereinsamung, Verwahrlosung, Beendung. Ach, nein, das klappt nicht jedes Mal. Da gibt es auch die Beglückung und die Vertonung. Mögen Sie Vertonungen? Früher habe ich an der Börse gearbeitet. Dann bin ich mit Glanz und Gloria in die Geschichte eingegangen. Ich war am Ursprung der Geschichte. Das ist doch was. Das alles werde ich Ihnen erzählen, wenn Sie mein Gesprächspartner sind. Zurzeit arbeite ich mit Gesichtern. Meine Branche sind die Gesichter. Die Gesichter der anderen. Ich hege und pflege sie. Besser als ein Kosmetiksalon. Ich hege und pflege sie. Keine Sorge, nichts mehr zu sehen. Ich putze das alles weg. Man weiß, was man verloren hat. Man weiß, was man zurückgewonnen hat. Und dazwischen existiert man. Rein objektiv gesehen ist ein Gesicht doch bewundernswert. Finden Sie nicht? Haben Sie ein Auto?
Der Gesichtswäscher. Hörspiel von Fabrice Melchior. Aus dem Französischen von Almut Lindner. Samuel Simorg, Guntram Bratia. Technische Realisation Ingeborg Kiepert und Beate Braun. Regieassistent Sabine Wolowski, Regie Stefan Dutt. Produktion Saarländischer Rundfunk 2004.
SR2 Kulturradio mit der Hörspielzeit. Der Gesichtswäscher von Fabrice Melchior können Sie während der kommenden 7 Tage in der SR2 Mediathek nachhören. Oder Sie gehen über unsere Seite sr2.de/hörspielzeit. Dort verlosen wir auch CDs mit dem Hörspiel Der Gesichtswäscher. Das neueste Stück von Fabrice Melchior mit dem Titel Schwanengesänge können Sie demnächst in der Alten Feuerwache als SR-Live-Hörspiel erleben und bei der anschließenden Publikumsdiskussion auch Fabrice Melchior persönlich kennenlernen. Anlass ist die 10. Ausgabe des Saarbrücker Festivals Primeur, das der SR mit diesem Hörspiel eröffnen wird. Falls Sie kommen möchten, merken Sie bitte Donnerstag, den 24. November vor. Und natürlich senden wir Schwanengesänge auch, und zwar live aus der Alten Feuerwache ab 20.04 Uhr hier auf SR2 Kulturradio. Aber erstmal werfen wir in der kommenden Hörspielzeit einen Blick weit zurück in die Geschichte. Der Saarländische Rundfunk wird 60 Jahre alt. Anlass für uns, eine fast ebenso alte SR-Produktion zu senden, Stützen der Gesellschaft.
Henrik Ibsen schildert darin den Zerfall der geachteten Familie von Konsul Bernick. Auslöser ist die unvermutete Rückkehr von Bernicks Schwager aus Amerika, begleitet von seiner Halbschwester Lona.
Die Frau Direktor hier.
Was soll denn das bedeuten?
Guten Tag, Betty.
Lona.
Guten Tag, meine Damen.
Ja, ist denn das die Möglichkeit?
Guten Tag, Carsten.
Lona, du bist es also wirklich.
Ihr könnt mir ruhig um den Hals fallen.
Kommst du hierher als...
Willst du hier auftreten?
Auftreten? Ja, wieso denn auftreten?
Na ja, mit den...
Ach, du glaubst, ich gehöre zu denen da unten? Na, ich habe zwar vielerlei getrieben, aber Kunststücke auf Pferden, das habe ich noch nicht gemacht.
Na, Gott sei Dank.
Aber nein, nein. Wir kommen wie andere anständige Leute.
Wir? Hast du wir gesagt?
Wer ist das? Wir.
Ich und das Kind natürlich.
Das Kind?
Mein Gott.
Was meinst du damit, Lona?
John natürlich. Oder Johann, wie ihr ihn nanntet. Nur dein Bruder Johann.
Johann?
Der berüchtigte Bruder.
Johann ist mitgekommen?
Konsul Bernick fürchtet, dass nun ein Familiengeheimnis gelüftet werden könnte. Stützen der Gesellschaft. Hören Sie hier auf SR2 Kulturradio am kommenden Sonntag ab 17.04 Uhr. Fürs Zuhören heute bedankt sich Annette Kürmeier. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und hier geht's jetzt weiter mit Musik aus aller Welt.